Handwerk erleben. Der Talk für Macher.
Heute geht es um besondere Instrumente, teilweise mit Millionen wert. Wir tauchen ein in die Welt des Geigenbaus. Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben, dem Talk für Macher. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und mit dabei ist mein Kollege Max Hermannsdörfer. Hallo Max.
Hallo Peter.
Und unsere Gäste sind heute Günther Lobe und seine Tochter Hanna Lobe, Geigenbaumeister und Geigenbaugesellin. Herzlich willkommen, Günther und Hanna.
Hallo.
Hallo.
Hi.
Ihr arbeitet beide zusammen in einer Geigenbauwerkstatt in Bubenreuth. Das ist in Mittelfranken. Bei Google stößt man sehr schnell auf den Satz, Bubenreuth gilt als Zentrum des fränkischen Streich- und Zupfinstrumentenbaus. Ja, sogar im Gemeindewappen taucht eine solche Geige auf. Günther, warum ist denn das jetzt so?
Ja, weil das ein besonderes Zentrum ist. Das ist jetzt nicht nur das fränkische Zentrum, sondern eigentlich auch deutschlandweit ist das eigentlich so das Zentrum überhaupt. Ich bin ja Innungsobermeister von der Innung hier, von der Kreishandwerkerschaft Erlangen. Und unsere Innungsbetriebe sind ungefähr 50 Innungsbetriebe. Das heißt Geigen, Zupfinstrumente und Zubehör. Und wir sind die größte ihrer Art, sage ich immer dazu, in Deutschland. Und ich kann auch sagen weltweit. Weil weltweit, es gibt leider nur Innungen in Deutschland, aber ich sage es ja trotzdem. Und auf jeden Fall ist hier früher ein landwirtschaftliches Dorf gewesen mit 400 Einwohnern. Und dann nach dem Krieg sind die Heimatvertriebenen aus Sudetenland, was hauptsächlich Musikinstrumentenmacher waren, vertrieben worden. Das war ja dieses Abkommen, das die damals nach dem Krieg machen mussten, Länder abgeben. Und da waren die leider auch mit dabei, so wie man es auch von Schlesien und so weiter kennt. Und die sind dann auf die Suche gegangen und haben versucht, eine neue Heimat zu finden, sind nirgends richtig gut angekommen, bis dann quer durch Deutschland hier nach Bubenreuth gekommen sind. Und da haben die tatsächlich einen Beschluss gefasst und haben gesagt, wir nehmen diese 2000 heimatvertriebenen Leute auf, selbst nur knapp 500, muss man sich mal vorstellen, was das für Leistung war. Und dann haben die eine Geigenbausiedlung gebaut. Und das ist noch bis heute bestehend und deswegen ist das hier damals dieses Zentrum entstanden.
Aber das eine ist natürlich eine Geigenbausiedlung zu haben, aber das andere ist, dass jemand die Geigen kauft. Gibt es genügend Kunden dafür, die dann auch abnehmen? Gab es die auch immer schon?
Ja, das hat es schon immer gegeben. Früher war das natürlich die ganze Struktur ein bisschen anders. Da hat es auch sehr viele große Firmen gegeben, wo ich damals gelernt habe. Das war vor 38 Jahren, also 48 Jahren mittlerweile. 38 Jahre bin ich selbstständig. Und da waren größere Firmen, also teilweise Fabriken. Und das hat sich aber, diese Struktur hat sich dann in den 70er, 80er Jahren gewandelt. Da waren dann viele aus Asien kommend Instrumente billiger, immer billiger. Und dann sind diese großen Firmen weggebrochen. Und jetzt, was diese Leute noch da sind, diese Kollegen, die haben sich alle ein bisschen spezialisiert. Jeder hat so seine Nische. Und wir machen sehr hochwertige Instrumente weltweit für den weltweiten Markt.
Das heißt, da nimmt sich auch niemand irgendwas weg, weil, wie du sagst, Spezialisierung und es gibt genug Kunden international gesehen, die dann auf die Geigenbauer aus Bubenreuth zurückkommen.
Ja, das ist tatsächlich so. Die sind also weltweit, kommen die Leute hier nach wie vor hierher. Wir sind natürlich auch auf Messen vertreten und auch natürlich übers Internet und die Leute sehen das und da hat jeder so ein bisschen seine Nische gefunden. Wir haben uns zum Beispiel spezialisiert, auch die Hanna, die ja seit 6 Jahren mit dabei ist, und haben uns auf Kopien alter, berühmter Meisterinstrumente spezialisiert.
Da sprechen wir jetzt im Verlauf gleich noch drüber. Hanna, wie siehst du die Geigenbaulandschaft bei euch in der Region? Es ist ja schon besonders. Ich wüsste nicht, wo hier im Allgäu der nächste Geigenbauer ist, wenn man bei euch quasi alle 100 Meter auf den Betrieb trifft. Ich stelle mir schon cool vor. Ist ja ein ganz anderes Berufsbild als jetzt bei uns hier in der Region.
Ja, das ist schon was Besonderes und für mich war das damals auch neu. Also ich bin auch erst aus einer anderen Branche dann zum Geigenbauer gekommen und habe mich dann doch mit dem Thema eben beschäftigt.
Ja, lass uns einfach gleich ein bisschen tiefer in dieses Handwerk einsteigen. Vielleicht zu beiden die Frage jetzt, oder? Also das, Günther, wie bist du zum Geigenbau gekommen? Hat es deine Familie vorher auch schon gemacht? Und Hanna, wir müssen natürlich gleich dann nochmal darüber sprechen, warum du es dann doch gemacht hast. Du hast gerade so einen kleinen Hinweis gegeben, als hättest du mal einen Augenblick drüber nachgedacht. Aber darüber reden wir gleich noch. Vielleicht erst mal der Günther.
Ja, also bei mir war es so, dass ich nicht vorbelastet bin durch eine Familie, die jetzt seit vorher schon hier eben sich niedergelassen hat, sondern ich bin aus freien Stücken da rangekommen. Nach der Schule, Hauptschule, habe ich dann abgeschlossen und davor hatte ich mich halt informiert, was es für Möglichkeiten gibt, um mein Geschick irgendwo einzusetzen. Ich habe sehr viel gebastelt und sehr filigrane Sachen gemacht, so als Jugendlicher. Und dann habe ich mich dann mal beraten lassen. Ich bin in Erlangen aufgewachsen. Das ist ja so die Nachbarstadt von hier, Bubenreuth. Und dann hat es geheißen, ja, entweder machst du mal Goldschmied oder Geigenbau. Und dann habe ich mir beides in Praktikas angeschaut und muss sagen, da ist dann die Wärme des Holzes, der Geruch, hat mir viel mehr gefallen. Ich bin dann gleich in den Ferien da zu dem, damals ja bei der Firma Roth, ist auch eine große Firma hier in Bubenreuth, auch noch ist. Also nicht mehr groß, aber gibt es auch noch. Und da habe ich dann so Ferienarbeit gemacht und das hat mir dann so gut gefallen und da habe ich auch das Glück gehabt. Und das hat ihm auch dann gefallen, dass ich mich da so reingehängt habe. Und dann hat er mir auch eine Lehre angeboten und dann bin ich da in Lehre gegangen. Ja, nach 3 Jahren und dann eben nach Mittenwald, also immer die Berufsschule in Mittenwald, habe ich dann besucht, 3 Jahre lang. Und danach halt eben die Gesellenprüfung. Und dann bin ich noch weitere 7 Jahre bei meinem Ausbilder geblieben und habe mich dann selbstständig gemacht nach 10 Jahren. Und ja, und das ist nach wie vor mit großer Liebe und Leidenschaft dabei, jedes Mal wieder was ganz Besonderes, so ein Instrument zu bauen, aus also ein paar Stückchen Holz mit einer Handvoll Werkzeuge und dann so ein Instrument zu bauen.
Aber selbstständig gemacht heißt, du warst dir schon sicher, da gibt es Kunden, die dann nur zu dir kommen.
Ja, das war am Anfang schon sehr schwierig, muss ich sagen. Also da haben wir am Anfang schon ganz schön kämpfen müssen, weil in der Branche ist es so, da musst du dir erst einen Namen erarbeiten. Und das geht also nicht so auf einmal. Ich weiß noch, die ersten Instrumente, die ich angeboten hatte, hat es dann geheißen, ja, wer sind sie, wieso der Preis und so weiter. Aber ich habe gesagt, ich lasse mich, dann sind natürlich auch Angebote gekommen, deutlich günstiger mir meine Instrumente abzunehmen. Aber ich bin dann gar nicht darauf eingegangen, weil ich wusste, was die Sachen wert sind und es war handwerklich schon hochwertige Instrumente und dann hat sich das eben auch so durchgesetzt und ich habe dann auch, da gibt es dann auch in unserer Branche so internationale Geigenbauwettbewerbe, wo man dann auch mitmachen kann und da hatte ich dann auch teilgenommen und habe dann relativ schnell einmal die Silbermedaille in Cremona. Cremona ist eigentlich so die Hauptstadt des Geigenbaus, wo Stradivari, Guarneri, Amati alle herkommen und da war damals, das war schon ganz besondere Überraschung, dass ich da eine Silbermedaille mit nach Hause genommen habe. Und das hilft natürlich, weil das ist international in der Presse überall bekannt, in den Orchestern. Und so ist es dann nach und nach immer mehr geworden. Und ja, hat sich ganz gut entwickelt.
Wenn du so eine Geige nachbaust, müsstest du ja eigentlich das Original zerlegen. Da hat ja jemand was dagegen oder hast du die Pläne dann irgendwo genau studiert?
Ja, also da gibt es ganz tolle Fachbücher, die man dann, die sind also ganz genau ausgemessen mit den heutigen Methoden, kann man das ja alles ausmessen. Und da gibt es Bücher, die sind 1:1 aus jeder Sicht zu ersehen. Und ich hatte aber auch schon zum Beispiel eine Japanerin, die hat mir als Originalinstrument, also eine Stradivari, die ja mehrere Millionen wert war, hierher gebracht und hat mir gesagt, sie will ein Zwillingsstück von dieser Geige haben. Und dann habe ich da eben lange das Holz gesucht, dass das also wirklich für einen Laien, wenn ich die beiden nebeneinander legen würde, der würde jeder sagen, also das würde nicht auseinanderkennen. Und die habe ich dann für die gebaut und die ist dann so auf internationalen Konzerten unterwegs und dann nimmt sie immer mein Instrument. Sie sagt, das ist unproblematischer. Bei ihr spart sie sich viel Versicherungssumme und es liegt jetzt im Tresor. Ich
wollte gerade sagen, wo liegt denn die Stradivari dann so bei euch, wenn die da mal eine Weile zu Hause ist?
Da hatte ich die Verpflichtung von der Versicherung, dass ich die jeden Abend in die Sparkasse bringe.
Okay.
Ja, das war am Anfang schon sehr aufregend, besonders für die Mitarbeiter. Jeder ist natürlich gerannt gekommen, ah, kann ich mal sehen und toll und so, aber man gewöhnt sich dran.
Ja. Aber klar, also Diebstahl im Geigenbereich ist schon, gibt's schon häufig, ne? Also ich lese da mehrere Meldungen. Hochwertige Geige, Millionenwert irgendwo abhanden gekommen. Das ist schon ein Thema, ne?
Ja, da gibt es schon leider bei den Summen, wie es überall, wenn viel Geld im Spiel ist, gibt es leider auch schwarze Schafe, die da eben zu Geld kommen wollen. Wobei es halt bei diesen erstrangigen Instrumenten sehr schwer, weil die sind also weltbekannt, also sowas zu verkaufen, wenn man es geklaut hat, das ist sehr schwierig. Vielleicht irgendjemand in seinem Keller dann im Heimlichen spielt, wenn der so ein Instrument dann erwirbt, aber das ist eigentlich ja nicht der Sinn und Zweck.
In der Spitze sind so 18 Millionen oder 17, 18 Millionen, oder was würde gell, sowas, genau, was da erzählt werden kann.
Ja.
Ist schon enorm, welche Wertigkeit in so einer Geige steckt, und wir kommen da gleich auch noch drauf. Hanna, ich würde gerne einmal über deinen Weg in dieses Handwerk sprechen. Der Peter hat schon angerissen, es war nicht der erste Weg. Beschreib doch gerne mal deinen beruflichen Background und wie du dann auch zum Geigenbau gekommen bist.
Ja, also mein Weg war ein bisschen anders als der von meinem Papa. Trotz dass er uns, also mir und meinem Bruder, den Geigenbau ja schon immer vorgelebt hat, auch in der Jugendzeit, war das oder stand das für mich eigentlich damals nicht zur Debatte, dass ich das jemals machen werde. Ich habe dann erst einen anderen Weg eingeschlagen und habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht in einem Logistikcenter für Automobilteile waren die zuständig und habe da dann auch noch 2 Jahre nach der Ausbildung im Büro weitergearbeitet. Dann wollte ich ein bisschen Veränderung und habe meinen Wirtschaftsfachwirt gemacht. Und was ich danach wusste, war auf jeden Fall, dass ich irgendwann selbstständig sein will, aber ich wusste noch nicht, wo. Und dann habe ich noch so 2, 3 verschiedene Branchen getestet, auch alle aber im Büro. Und es hat mir dann alles nicht gefallen. Und dann habe ich eigentlich so aus Spaß mal bei meinem Papa ein Praktikum gemacht und habe da dann eben festgestellt, dass es mir richtig, richtig Spaß macht, das Handwerkliche und das Arbeiten mit dem Holz, und dass es mir auch sehr liegt. Und ab da war dann für mich klar, dass ich Geigenbauerin werde und habe dann auch meine Ausbildung angefangen. Und 2019 war das und habe dann 2,5 Jahre die Ausbildung gemacht. Genau, und habe dann dort auch schon mehrere Preise gewonnen mit meinem Gesellenstück zum Beispiel. Da gab es dann einen Wettbewerb.
Wo heißt das Wettbewerb? Der Handwerksjugend heißt es.
Genau, und da wurde man dann erst auf Kammerebene ausgezeichnet. Also das heißt jetzt nur hier in der Region, da war ich dann die Erstplatzierte, dann auf Landesebene, also bayernweit, da wurde ich auch Erstplatzierte, und der letzte Step war bundesweit, also deutschlandweit, und da wurde ich Zweite. Aber ja, und seitdem macht es sehr viel Spaß und ich kann mir nichts mehr anderes vorstellen.
Ist aber schon cool, ne? Also du sagst am Anfang, eigentlich gar keine Chance, in das Handwerk reinzugehen, obwohl du ja täglich quasi in der Kindheit damit zu tun hattest. Und dann durch so ein Praktikum, ich dachte mir, ja, eigentlich hast du ja die ganze Zeit schon irgendwie ein Praktikum so mehr oder weniger gemacht, weil der Geigenbau ja wahrscheinlich schon immer präsent war. Aber dann war es so die bewusste Entscheidung, ich lasse mich da jetzt einmal wirklich komplett drauf ein und ja, nehme das an, wenn eben der Geigenbau dann, oder wenn da die Entscheidung eben drauf fällt. Also dieser Switch, den finde ich ganz, ganz spannend. Und wenn es dann natürlich noch solche schönen Erfolge nach der Ausbildung gibt, ist es ja auch ein Zeichen dafür, dass es dir Spaß macht und dass du es ja auch gut machst, offenbar, würde ich mal sagen.
Ja, das Schöne war auch, dass jetzt mein Papa das von mir oder meinem Bruder, ja genau, von mir oder meinem Bruder nie verlangt hat, dass wir irgendwann mal sein Geschäft unternehmen oder hier zwingend arbeiten müssen. Und ich glaube, das war auch wichtig, weil wenn man da irgendwie gezwungen wird dazu, dann ist man da nur halbherzig dabei und dann kann es gar nichts werden.
In der Branche muss man das 100% wollen. Deswegen habe ich auch nie gesagt, nur weil ich was aufgebaut habe, dass die Hanna da oder der Matthias da in die Fußstapfen treten müssen. Weil wenn man in so einem Bereich arbeitet, muss man das 100%ig wollen und nur dann kommt auch was Gutes raus. Mhm. Bei der Hanna hatte ich eigentlich aber ja schon so als Kind, habe ich immer gesagt, wenn jemand kommt mal, dann kommt, ist es die Hanna, weil die hat sehr viel gebastelt und gemalt sehr gut und so weiter. Also die hat schon das künstlerische Händchen auch gehabt. Aber wie gesagt, das muss sie freiwillig machen und nicht, weil der Papa irgendwas aufgebaut hat.
Spielt ihr dann beide auch Geige?
Genau, wäre auch meine Frage gewesen.
Ja. Echt, oder? Unabgestimmt. Also ist es eine Voraussetzung, dass man als Geigenbauer auch das Instrument beherrscht?
Beherrscht ist das eine, aber wir würden jetzt nicht unbedingt öffentliche Konzerte geben, aber es sollte schon so sein, dass man sein Instrument, das man gebaut hat, als erstes mal ausprobieren kann, auch einschätzen kann. Dann gibt es auch viele Klangeinstellungen, die man nach dem Bau, den eigentlichen Bau am Korpus, da kann man relativ wenig verändern, aber es gibt dann noch mit Saiten, mit Steg, Stimmstock und so verschiedene Möglichkeiten, wo man den Klang einstellen kann, und das sollte man vorab eigentlich schon können. Und dann eben auch, machen wir das dann auch, wenn wir sagen, das Instrument ist jetzt so weit, dass wir es den Kunden übergeben können, dann machen wir das meistens vorher noch mit einem professionellen Musiker, der das auch nochmal sein dazu tut und sagt, was gut oder was vielleicht noch ein bisschen verbessert werden könnte. Und wenn das dann abgeschlossen ist, dann tun wir den Kunden kontaktieren und so läuft es ab.
Du hast ja gesagt, ihr baut alte Meisterwerke nach, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Das heißt, du kannst auch selber, wenn du dann das eigene Stück mal anspielst und dann das Original anspielst, dann spürst du noch den Unterschied oder spürst du schon, boah, ich bin da ganz nah dran. Also kannst du es selber ausfinden oder brauchst du dann nochmal einen Experten, der sagt, das ist die echte, das ist die falsche, die kriegen das raus. Also ich kann mir das gerade überhaupt nicht vorstellen, dass sowas so geht, aber erzähl es einfach mal.
Also bei den Originalkopien, das ist ja so, dass man dann seltensterweise, so wie ich es vorhin beschrieben habe, mit der Japanerin, die das Original mir vorbeigebracht hat, das Original zum Klangvergleich haben. Ich hatte schon mal auch
die Ausnahme.
Mhm. Genau, das ist ja schon sehr selten. Also wir bauen meistens so nach den berühmten, entweder Stradivari, den letzten Jahren eigentlich mehr Guarneri-Modelle, die sich sehr klanglich sehr gut auszeichnen. Und da haben wir einfach Erfahrungen mit diesen Modellen. Und wenn wir dann wissen, was der Kunde will, da kann man auch ein bisschen drauf hinarbeiten. Und ich kann es jetzt nur mal so mit der Japanerin sagen, die hatte damals, nachdem das Instrument fertig war, die in Mannheim damals ein Konzert gegeben und hat dann eine Hälfte auf dem Original und eine Hälfte auf der Kopie von mir gespielt. Hat aber nicht gesagt, mit welcher sie zuerst spielt oder als zweites. Und ich war ja mit dem Publikum gesessen und da war dann ganz verschiedene, die in der ersten Hälfte, das war die Original, nee, die zweite. Und da haben die da diskutiert, die Zuhörer, also das war nicht so, dass das eindeutig war. Und es ist eben auch so, dass wenn man ein Instrument, egal jetzt, ob das wir sind oder andere, die sehr hochwertige Geigen bauen nach den klassischen Methoden, dann werden die schon sehr gute Instrumente. Und für einen Laien ist es sowieso schwierig festzustellen. Und ein gutes Originalinstrument, das ist auch nicht so, dass das von selbst spielt. Also das muss schon auch beherrscht werden. Also das ist nicht, dass man die einfach nimmt und dann spielt die von alleine und das ist ganz toll, sondern die muss man schon auch beherrschen, diese Instrumente.
Also ich finde es aber trotzdem wirklich eindrucksvoll, wenn man für Top-Musiker, Musikerinnen dann die Instrumente baut und die nicht zu unterscheiden sind von einer Geige, die 300, 350 Jahre alt ist, die eine Millionenwert hat. Also was macht das mit euch, wenn ihr solche Instrumente bauen dürft?
Es ist einfach so, dass das halt schon, man muss das ganz klar sagen, diese alten Instrumente, die haben schon was Besonderes. Aber es sind auch nicht Instrumente, die auf jeder Seite, in jeder Lage immer gleich gut sind. Und da gibt es also auch bloß der Musiker, der das Instrument spielt, der kennt es natürlich, auch wenn er mal eine Schwachstelle ist, aber der kann das durch sein spielerisches Können überspielen und dann klingt das alles toll. Aber es ist schon beeindruckend, muss man sagen, wenn man solche Instrumente nachbauen kann, weil sie sind einfach Raritäten. Wenn man jetzt von Stradivari, da gibt es ungefähr 600 Originalinstrumente noch, Instrumente weltweit, Guarneri ca. 200 Instrumente, und wenn man sowas nachbaut, dann ist man ungefähr, sagen wir mal, bis 200 Stunden an so einem Instrument dran, und dann am Schluss so ein Musiker das in die Hand nimmt und dann solche tollen Konzerte drauf gibt, das ist schon bewegend, immer wieder bewegend, muss man sagen, und das ist schon ganz, ganz ergreifend, weil es ist halt nicht einfach nur, dass man jetzt am Abend die Bürotür zumacht, sondern man sieht, man hat Späne geschaffen und es schafft immer Arbeit und am Schluss kommt sowas dabei raus, das auch über Jahrhunderte, über Generationen erhalten bleibt, wenn man es pfleglich behandelt, und es ist schon immer wieder was Tolles.
Aber warum sind die Geigen, von den genannten Geigenbauern. Warum haben die sich diesen Ruf erwerben können, die Stradivarien, die Guarneri? Was ist das Besondere? Warum ist es so?
Ja, die zum Beispiel jetzt mal die bekanntesten, so von den, wo die meisten Leute kennen, ist Stradivaris. Der hat halt früher schon sehr hochwertig, wenn man das sieht, wie sauber der mit den einfachsten Mitteln damals schon gearbeitet hat. Dann hat er damals für die Königshäuser schon die Instrumente gemacht, die auch schon gut bezahlt worden sind. Und an den Königshäusern waren die besten Musiker beschäftigt. Das heißt, die sind immer sehr gut gespielt worden, sehr gepflegt worden. Und so ein Streichinstrument, das entwickelt sich im Laufe der Jahrhunderte vom Klang. Das wird nicht schlechter, sondern es wird besser. Wenn man jetzt eine Stradivari, die jetzt vor 300 Jahren gebaut worden wäre, wenn die nur im Koffer, im Schrank gelegen wäre, würde die nicht so klingen, wie sie jetzt klingt, wenn sie immer von guten Musikern gespielt worden ist. Und das macht halt das aus, dass die schon toll klingen und eben Raritäten sind. Nicht mehr wieder zu beschaffen, wenn mal eine weg ist.
Also ein ganz individuelles Thema. Steht immer eine Person eben dahinter, hinter der Geige, die gebaut wird. Und ich habe auch gelesen nochmal, dass jeder ja auch so sein Zeichen dann auf die Geige macht, dass man es auch wirklich immer zuordnen kann. Das habt ihr sicher auch, oder?
Ja, das haben wir auch. Also mein Papa hat seinen Zettel, also es ist einfach so einen Zettel, den machen wir aber auch ein bisschen auf älter, sage ich mal, dass der jetzt nicht so nagelneu aussieht, weil das würde dann auch gar nicht zu den Instrumenten passen. Und der wird dann eigentlich ganz am Ende, wenn die Geige fertig gebaut ist, wird er durch die F-Löcher, die in der Geigendecke sind, auf den Geigenboden geklebt.
So ein Zettel, den kann man natürlich auch leicht rausmachen wieder. Deswegen gibt es bei unseren Instrumenten auch Brandstempel. Das heißt, das ist dann auch unser Name und der Ort verzeichnet. Das heißt, das wird im Inneren in der Geige zum Teil, wo man es auch sieht, wo man reinschauen kann, ein Brandstempel versehen. Weil es gibt natürlich auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass es auch schwarze Schafe gibt. Das heißt, es könnte auch einmal sein, dass in 100, 200 Jahren der Zettel rauskommt und dann wird das Ding als Original verkauft. Deswegen gibt es da Brandstempel auch oben, wo man nicht einfach hinkommen kann, wo man das entfernen kann. Und das ist unserer Meinung nach auch wichtig, dass da nicht irgendwie was getrieben wird, was nicht sein soll.
Ja. Zählst du die Geigen durch, die du baust? Also weißt du, wie viel du schon gebaut hast, Winter?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich fand es eigentlich, manche haben immer so gefragt, ja, welche Nummer habe ich oder welches. Aber ich finde so ein Instrument, das einfach durchzunummerieren, das fand ich einfach nicht gut. Bei mir ist jedes Instrument ein individuelles Instrument und es ist jeweils die Nummer 1, weil es einfach nicht keine Serie ist. Und bei Serien gibt es Seriennummern, aber so bei so Einzelanfertigungen gibt es keine Nummern. Nicht bei uns.
Hanna, nur damit wir es auch noch einmal fest haben, du bist auch selbstständig, du bist selbstständige Geigenbauerin, ihr arbeitet aber zusammen in einer Werkstatt, aber wir haben es ja vorher auch schon gesagt, der Name, der steht ja für das Instrument, also war das dir persönlich dann auch wichtig, dass du quasi selbstständig als Geigenbauerin bist? Ihr habt ja auch eigene Websites, also tretet auch getrennt auf, auch wenn ihr natürlich unter einem Dach seid. Aber vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, was die Selbstständigkeit da für dich bedeutet und ja, wie wichtig es auch ist, dass du deine Geigen unter deinem Namen auch verbreiten darfst.
Genau, ich habe mich dann nach der Ausbildung direkt selbstständig gemacht, weil ich mir auch selber einfach was aufbauen wollte und auch mit dem Ziel aber, dass mein Papa sich in wahrscheinlich den nächsten 5 Jahren so langsam ein bisschen zumindest zurückziehen möchte. Und in der Zeit dahin übernehme ich schon einige Kunden von ihm auch. Und ja, so war das für mich einfach leichter, mir da schon mal was aufzubauen und schon mal so ein Standbein eben zu haben. Und
ja, es ist auch wichtig, was ich vorhin schon gesagt habe, die Leute, die identifizieren sich mit dem Instrument und mit dem Erbauer. Und je früher sie anfangen kann damit, den Leuten da was in ihrem Namen vorzulegen, desto mehr sind die auch dann nicht irgendwann einmal erstarren, wenn ich dann in, was weiß ich, in 5 Jahren irgendwann sage, so jetzt mache ich mal ein bisschen langsamer, ich übergebe den, das Eigentliche an meine Tochter und jetzt auf einmal die Tochter da, ja, wer ist das, kennen wir nicht. Und so kann man das jetzt schon mal so langsam aufbauen und das ist natürlich dann einfacher für sie und aber auch für die Leute gut verständlich.
Habt ihr denn wiederkehrende Kunden? Sind es viele? Habt ihr so einen Kundenstamm, die immer wieder zu euch kommen? Entweder wegen einer neuen Geige oder die zur Wartung kommen? Gibt es sowas im Geigenbau überhaupt, dass man ein Instrument regelmäßig wartet? Günther sagt ja gerne was dazu.
Ja, das gibt es natürlich. Aber die Kunden, das ist ja schon so, dass es, also wir haben auch Kunden, die mehrere Instrumente von uns kaufen. Weil die einfach sagen, oh, das ist wieder ganz tolles Holz oder das Klangbild ist jetzt wieder ein bisschen anderes, ist ein bisschen heller oder dunkler oder so. Und dann kommen schon immer wieder Leute und wollen da noch einmal was probieren. Also ein Musiker, der ist immer auf der Suche nach guten Instrumenten oder vielleicht nach einem besseren Instrument. Aber wir warten die natürlich auch. Das heißt, normalerweise ist es jetzt nicht so wie bei einem Auto, wo man regelmäßig einen Kundendienst machen soll. Aber am Anfang, nach einem halben Jahr, sagen wir immer, würde man das Instrument ganz gerne nochmal sehen und dann eben auch durchmessen, weil das Instrument wird auch mit Spannungen, da gibt es ja gewisse Vorspannung, die man diesen Seitendruck entgegenstellen muss. Und wenn dieser Seitendruck und der Druck des Korpuses sich aufheben, dann muss man da eventuell nochmal den Stimmstock, der innen drin in der Geige steht, oder auch mit dem Steg vielleicht noch ein bisschen was machen. Und das macht man so nach einem halben Jahr. Das kostet auch nichts, das ist alles Service. Und dann ist es so, wenn der Kunde, wir machen ja wie gesagt deutschlandweit unsere Instrumente sind, dann sagen wir immer, das ist im näheren Umfeld. Aber dann kommen die natürlich auch mal vorbei oder wenn die dann in Richtung Süden fahren, dann kommen sie mal in die Werkstatt, bringen ihr Instrument mit, dann schauen wir uns das mal durch. Wenn vielleicht irgendwelche Lackgeschichten sind, dass was abgenutzt oder angeschlagen ein bisschen was ist, das retuschieren wir dann. Und wir machen natürlich auch Reparaturen. Das heißt jetzt nicht nur unsere Instrumente, sondern auch andere Instrumente, die eben zu uns zur Reparatur kommen oder Restaurationen, wenn die vom Opa oder von irgendjemandem ein Instrument vererbt bekommen haben, das nicht mehr in einem spielbaren Zustand ist. Das machen wir dann auch wieder so, dass das gut spielbar ist und klanglich auch optimal ist.
Kommen denn die Kunden meistens zu euch oder kann es auch sein, dass die das mal zu euch schicken, was ich mir jetzt ein bisschen schwierig irgendwie vorstelle, aber geht sicher auch?
Es kommt schon vor, dass die auch einmal was herschicken, geht immer noch, weil wir dann ja die Einstellungen vornehmen können. Aber zurückschicken machen wir eigentlich nicht, weil das wirklich so empfindlich ist. Der Stimmstock, den ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe, der ist nur zwischen Boden und Decke geklemmt. Und wenn das irgendwie bei der Post oder beim Kurier irgendwie unsanft mal abgestellt wird, dann kann es sein, dass der verrutscht und dann war die ganze Einstellung umsonst. Und deswegen muss man das leider auf sich nehmen.
Ihr macht ja nicht nur Geigen, sondern auch noch andere Untergruppen, sage ich mal. Und vielleicht machen wir einmal einen kurzen Grundkurs. Es gibt die Geigen, Violinen, Bratsche, Cello, das sind alles Begriffe, die man so im Kopf hat, wo man aber vielleicht gar nicht genau weiß, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Bratsche und einer Violine. Ist Violine das gleiche wie eine Geige? Bringt da gerne mal ein bisschen Licht ins Dunkel und erklärt uns doch mal bitte diese Begrifflichkeiten und was genau welches Instrument ist.
Also Geige ist auch Violine, das ist identisch. Und die Bratsche ist das nächstgrößere Instrument. Das ist so zwischen Geige und Cello. Hat eine bisschen andere Stimmung, ist dunkler und vom Volumen her natürlich ein bisschen größer. Und das Cello ist wiederum natürlich deutlich größer für eine Spielbarkeit. Geige, Violine und Bratsche werden eher unterm Kinn gespielt. Das heißt auf der Schulter und unterm Kinn. Und das Cello wird ja im Sitzen gespielt. Und das sind eigentlich so, dann gibt es natürlich auch noch Kontrabässe, die dann aber wir nicht machen, weil das ist einfach platzmäßig und arbeitsmäßig nicht unser Fall.
Dann lass uns mal über den Entstehungsprozess noch mal kurz sprechen. Wie lange dauert es denn so, eines dieser Instrumente herzustellen? Sagen wir mal eine Geige.
Genau, ich fange jetzt mal bei der Geige an, weil ich habe bisher auch nur Geigen gebaut, also Bratsche und Cello habe ich noch nicht gebaut. Bei der Geige ist es so, dass man ungefähr sagt, dass es so 160 bis 180 Stunden sind und man fängt quasi wirklich an mit einem Block Holz, also mit einem rohen Stück Holz und arbeitet sich dann eben Schritt für Schritt vor. Am Anfang ist es dann noch grober. Da arbeitet man dann mit zum Beispiel Stoßeisen oder mit Hobeln und ja, mit gröberen Werkzeugen. Und Schritt für Schritt wird es dann eben immer feiner. Und irgendwann arbeitet man dann mit kleineren Hobeln und mit Ziehklingen und mit Sandpapier. Schlagpapier.
Ja, wenn man dann so ein Instrument fertig hat, das ist erst einmal dann die rohe Geige. Dann geht es ja noch so dran an das Imitieren. Und das heißt, es wird dann noch einmal so, jetzt, wie die Hanna gesagt hat, 160 bis 180 Stunden. Das verteilt sich ungefähr so auf 3 Monate, weil das sind Leimzeiten. Wenn man das Instrument lackiert, dann muss man natürlich auch Trocknungszeiten rechnen. Und dann kommt meistens, bevor man das lackiert, also wir sagen immer weißes Instrument, dann macht man eben so ein Instrument, so eine Kopie. Dann auch die Abnutzungen zum Beispiel, die werden auch künstlich abgetragen, dass man praktisch den Alterungsprozess von 300 Jahren in 20, 30, 40 Stunden, je nachdem wie aufwendig das Instrument ist, was man da kopiert, und dann geht man an das Lackieren und da ist das dann auch eben, muss ich sagen, ganz, ganz eine wichtige Geschichte, weil das wird praktisch gemalt, das sind mehrere, das sind ungefähr 6 bis 8 Anstriche mit einem ganz kleinen Pinsel, einem ganz feinen Pinsel. Und es wird praktisch wie ein Bild gemalt, damit man eben da nicht irgendwie wie manche, die da halt spritzen, da schaut es viel zu gleichmäßig aus. Wenn man so ein altes Instrument anschaut, es hat Charakter durch Verletzungen, durch Retuschen und so. Und das versucht man dann eben auch so nachzubauen. Und da muss ich jetzt nochmal ein großes Lob an die Hannas ausrichten. Und da glaube ich, dass die Mädchen oder Frauen einen großen Vorteil haben. Weil ich sage immer, so Retuschen zum Beispiel an alten Instrumenten auch oder auch beim Lackieren, die hat ein unheimliches Gefühl für die Farben, für die Ästhetik. Und das glaube ich, bei den Mädchen entwickelt sich das durch den Schminken. Die fangen ja auch jetzt schon mit 10 oder 12 Jahren an. Und dann haben die schon mal 10 Jahre Vorsprung, bevor der Mann einen Pinsel irgendwann mal in die Hand nimmt. Und da glaube ich, da haben die wirklich... Es war erstaunlich, wie schnell die da das Gefühl dafür hatte und die macht das mittlerweile besser wie ich.
Ja, klar. Also wenn man da ein gewisses Gespür für hat, dann ist das wirklich wie Kunst, ein Bild zu malen. Und boah, ich finde das spannend, wenn du sagst, ja, da muss man selbst die Abnutzungen noch einarbeiten. Also eigentlich baust du ein neues Instrument und arbeitest dann aber ganz bewusst irgendwelche Beschädigungen oder so ein. Das ist ja wirklich... Also Wahnsinn, wenn man sich so vorstellt. Ihr arbeitet dann aber parallel an mehreren Geigen, die in verschiedenen Prozessen sich befinden, oder?
Ja, meistens fangen wir halt mit 2 Instrumenten an und wenn dann das eine leimt, kann man dann mit dem anderen weitermachen oder dann kommen auch die Reparaturen, die man ja dann auch relativ zeitnah für die Kunden machen muss, weil die wollen natürlich da auch nicht ewig warten und dann schiebt man mal da wieder was rein und manchmal hat man auch Tage, wo man reinkommt und vielleicht nicht so gut geschlafen hat und eine Arbeit machen muss, die sehr, sehr feinfühlig sein muss, dann schiebt man die mal auf Seite und wartet mal ein paar Tage und dann macht man halt was anderes. Oder am zweiten Instrument.
Welches Holz verwendet ihr da für so eine Geige normalerweise?
Also für den Korpus, das heißt die Rückseite und die Zargen, das sind die Zwischenteile. Und der Hals, die Schnecke, sind aus Ahorn, das ist Bergahorn und Bergfichte. Die Vorderseite ist aus Bergfichte, das ist ein Weichholz, der Ahorn ist Hartholz.
Und die beiden. Das ist spezielles Tonholz, ne?
Genau, die beiden Hölzer, die ergänzen sich eben klanglich besonders gut.
Woran erkennst du ein gutes Holz für eine Geige? Also, wenn du jetzt einen Auftrag hast, du sollst eine Geige bauen. Ich habe gesehen, ihr habt bei euch, ich weiß nicht, ob es der Dachboden ist oder irgendwo, habt ihr ein Holzlager. Gehst du dann die verschiedenen Holze durch und klopfst schon mal dagegen und hörst dir mal so an, erklär das gerne mal, wie wählst du das richtige Holz aus?
Ja, also das ist so, dass ich da schon, oder auch die Hanna, mir einfach sehr schöne Hölzer, ich habe ja durch das, was hier früher sehr viele Geigenbauer gegeben hat, die nicht mehr so zahlreich da sind, sind viele verstorben mittlerweile. Da haben wir sehr viele, oder ich, sehr viele Nachlässe aufgekauft und da habe ich teilweise Hölzer, die 100 Jahre alt sind und nachweislich 100 Jahre. Und da sind also ganz besondere Sachen dabei, die man heute so gar nicht mehr kriegt. Und wenn wir dann eben ein neues Instrument aussuchen, dann schauen wir uns natürlich in den Büchern, was reizt uns als nächstes für eine, und versuchen da halt dann auch ein wenig so das Gespür dafür kriegen, was für Holz nehmen wir da. Und dann gehen wir halt auf den Dachboden und dann suchen wir uns da die Stapel durch. Es wird dann angeklopft, das rohe Stück Holz, das ist also einfach wie ein Brett, das dann schon angeklopft wird, dann hört man schon, wie antwortet es. Dann schaut man auf den Wuchs, auf die Jahresringe, und beim Ahorn ist das Besondere, das ist ein geflammter Ahorn, das ist dieser Bergahorn, dieser bosnische Bergahorn, der hat die Besonderheit, dass so Flammen, das ist ein Wellenwuchs, und das schaut fast dreidimensional aus, also das sind ganz tolle Eindrücke, wenn man so ein Holz sieht. Und dann mit der Fichte zusammen, wenn man das dann kombiniert, das muss natürlich auch ein bisschen abgestimmt werden aufeinander, wie hart ist der Boden, was brauche ich, eine härtere Decke oder eine weichere Decke, die dann auch sehr feinjährig gewachsen sein sollte und senkrecht und gerade gewachsen die Jahresringe sein sollen. Und so stimmt man das eben drauf ab. Und meistens haben wir schon bei der einen Geige, wenn die fertig ist, schon wieder die Idee für die nächste und sind wir schon wieder ganz heiß drauf, da wieder was auszusuchen.
Gibt es, wenn er mal so zurückdenkt, Günther, wenn du zurückdenkst auch, gibt es irgendein Instrument, auf das du besonders stolz bist?
Ja, da gibt es schon verschiedene, also gibt es immer verschiedene Instrumente. Ich habe zum Beispiel mal für den Sultan von Oman ein Instrument gebaut, eine Bratsche. Und das war auch was ganz Besonderes. Oder eben auch so diese Instrumente, die ich bei den Wettbewerben, ich habe ja einmal mit einer Bratsche in Cremona die Silbermedaille und in Mittenwald bei dem internationalen Geigenbauwettbewerb mit einer Geige den zweiten Platz gemacht. Und das sind schon so besondere Sachen. Das ist schon toll.
Und Hanna, hast du auch so ein Instrument, auf das du stolz bist?
Ja, bei mir ist es bis jetzt noch mein Gesellenstück, mit denen ich auch die Wettbewerbe gewonnen habe. Und jetzt in der Zukunft werde ich auch, also jetzt eigentlich als nächstes Instrument, werde ich auch ein ganz besonderes bauen. Da habe ich jetzt einen ganz schönen geflammten Ahornboden gefunden und da bin ich sehr gespannt, wie das dann mit der Lackierung aussehen wird.
Das soll eben auch im Anfang April ist die Akustika-Messe in Nürnberg und das ist eine Musikmesse, die wir vor ein paar Jahren, wo wir auch mit initiiert haben, entstanden ist, die auch ganz toll jetzt sich mittlerweile vergrößert hat und da will die Hanna eben auch das Instrument präsentieren auf der Messe.
Mhm. Cool. Wie viele Geigenbauer gibt es in Deutschland ungefähr?
Ungefähr 500.
Okay, und auf der Welt?
Das weiß ich ehrlich gesagt.
Ist nicht bekannt, das ist eine Frage, gell?
Ja. Aber Bogenbau, was ja zum Beispiel auch ein Lehrberuf ist, also die Geige, wir machen ja die Geige alleine ohne den Bogen, spielen ja nicht. Also man könnte zwar zupfen, aber da gehört ja der Bogen dazu, also den machen wir ja nicht. Da gibt es den Ausbildungsberuf Bogenmacher. Und der sind ungefähr in Deutschland 55 Bogenbauern. Also das Verhältnis ist nicht ganz ausgeglichen.
Nee. Also auf jeden Fall ein Bereich, dem mehr Menschen arbeiten könnten und wahrscheinlich auch müssen, denn irgendwann gibt es sonst vielleicht keine Geigenbauer mehr. Also ich denke, es ist schon wichtig, diesen Beruf auch nochmal rauszustellen und da auch aufzuklären, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Und Hanna, vielleicht möchtest du einmal beschreiben, wieso dieses Handwerk für dich wirkt, weil wenn man euch jetzt zuhört, das hört sich alles super, super schön an, da mit gebrannten Ahorn Holz zu tun zu haben und die Lackierungen sich zu überlegen und da zu schauen, wie kann man alte Sachen reproduzieren, weil viele Berufe auch im Handwerk, da geht es natürlich um Zeit, um Tempo, um möglichst viel in kurzer Zeit zu schaffen. Das ist ja im Geigenbau ein bisschen anders. Hanna, wie ist das für dich?
Also für mich ist es so mein Traumberuf, wo ich jetzt hier gefunden habe. Und dieser Prozess, was man eben durchläuft, eben von diesem rohen Stück Holz dann bis hin zum Instrument, ist einfach so besonders für mich. Und da entwickelt man auch richtig Glücksgefühle, vor allem auch dann, wenn man das fertige Instrument dann dem Kunden übergeben kann und dann wiederum sieht, wie der sich über das Instrument freut und der damit dann ja auch wieder andere erfreut. Und das ist schon was ganz Besonderes.
Und bei uns ist ja auch wichtig, was du ja gesagt hast, Max, dass das bei uns spielt die Zeit überhaupt keine Rolle. Bei uns zählt nur das Ergebnis. Sobald da die Zeit ins Spiel kommen würde, ist das nicht mehr das, was es sein soll. Da kommt nicht das raus dabei. Also wir haben auch manchmal Kunden, die dann sagen, wie lange dauert das? Ein halbes Jahr? Oh Gott, kann man da nicht erwähnen. Ich sage, wenn es fertig ist, dann ist es fertig und dann sagen wir Bescheid. Aber so, dass wir uns zeitlich drücken lassen, das geht in der Branche überhaupt nicht.
Ist aber auch ein sehr schöner Faktor dieses Berufs, weil ich glaube, das Thema Zeitdruck und einfach das Wissen, ich muss jetzt nächste Woche fertig sein, ich glaube, das stresst ganz viele auch. Und das hört sich bei euch so an, als wäre das ganz entspannt in eurem Handwerk.
Ja, doch, es ist tatsächlich so. Also es hat schon auch was Beruhigendes, wenn man so an seiner Werkbank sitzt und so drauf zuarbeitet. Und man sieht ja mit jedem Schritt wieder am Abend, wenn man die Späne zusammenkehrt, dass wieder weitergegangen ist. Und so, wie die Hanna gesagt hat, dieser Entstehungsprozess, das macht so viel Spaß. Und ich meine, ich mache auch gerne mal Urlaub, aber wenn man dann nach dem Urlaub nach 2 Wochen in die Werkstatt kommt, da ist man schon wieder ganz heiß drauf, da einfach mit dem Instrument wieder weiterzumachen. Und das hat einfach was Besonderes, muss man sagen. Und das, wie die Hanna sagt auch, dass man da eben am Schluss, wir werden ja dann auch immer wieder zu Konzerten eingeladen von Kunden, die macht mit unseren Instrumenten den anderen Leuten auch Freude. Und das ist das Tolle daran, was man da so vermitteln kann eben. Oder auch ein Bindeglied dazwischen ist.
Echt sehr schön. Wunderbar. Ja, dann erstmal vielen Dank bis hierher, dass ihr uns hier mitgenommen habt, erstmal in den Beruf. Jetzt wollen wir euch beide noch ein bisschen besser kennenlernen. Jetzt kommen noch so ein paar persönliche Fragen. Die erste Frage ist, mit wem würdet ihr gerne mal tauschen? Fang ruhig du, Günther, erstmal an. Gibt es jemanden, mit dem du mal einen Tag, eine Woche einfach mal tauschen möchtest, um zu wissen, wie der seine Aufgabe macht, ob das jetzt der Beruf ist oder ob es ein Fußballer ist oder was auch immer oder ein Astronaut, ganz egal. Ein
Geigenbauer aus dem 16. Jahrhundert.
Ja. Gibt es jemanden, ja, mit dem du gerne mal tauschen würdest, gerne getauscht hättest?
Geht auch. Also ich sage immer wieder, wenn ich mal die Möglichkeit hätte, eine Zeitreise zu machen, würde ich eben ganz gerne mal so in das 17. Jahrhundert zurück und da mal den Stradivari oder Guarneri über die Schulter schauen. Das wäre so, was mir gefallen würde.
Mhm. Und Hanna, du?
Ja, was mich immer interessiert, aber das ist jetzt auch, also gehört auch zu unserer Branche, sind eben die Profimusiker, an denen wir auch unsere Instrumente verkaufen. Und da gehe ich auch super gerne auf die klassischen Konzerte von denen, obwohl ich jetzt privat eigentlich nicht Klassik höre, sondern eher eben was anderes. Aber so ab und zu finde ich das super interessant und auch super beeindruckend, wie die spielen. Ich selber habe auch Geigenunterricht seit jetzt 2,5 Jahren und man denkt immer, wenn man 2,5 Jahre ein Instrument spielt, dann ist man schon super weit. Aber bei Geige ist das eben nicht so, wenn man jetzt das nicht hauptberuflich macht oder jetzt ein Ausnahmetalent ist, sondern man steht eigentlich trotzdem noch ziemlich am Anfang und deswegen ist es für mich so faszinierend zu sehen, wie schnell die spielen können und dass sie jeden Ton treffen. Ja.
Ich glaube, gerade die Anfänge, wenn man Geige lernt, ich glaube, da muss man schon Durchhaltevermögen haben, ne?
Ja, das stimmt, das ist hart, ja.
Ja, das ist eben so das schwierigste Instrument überhaupt, weil da gibt es halt keine Taste, wenn ich drauf drücke, wo das A ist, oder bei der Gitarre ist der Bund. Ne? Und da ist das Griffbrett, das ist ohne Anhaltspunkt. Wenn ich also ein Zehntel oder 2 Zehntel weiter rauf oder runter rutsche, ist der Ton unsauber. Und das ist halt das Schwierige dabei. Aber wenn man es dann kann, ist es halt auch was Besonderes.
Ja, ich bin Gitarrist, deshalb ich bin ganz froh, dass ich die Bünde habe und genau weiß, wo ich hingreifen muss, um den Ton zu kriegen. Vielleicht probiere ich mal eine Geige aus. aber ich glaube, das wird nicht mein Lieblingsinstrument werden. Ich schließe mal die nächste Frage an. Und auch das könnt ihr auf euren Beruf beziehen. Ihr könnt es aber auch ganz frei losgelöst vom Geigenbau einmal sagen. Was war für euch die beste Entscheidung, die ihr getroffen habt?
Also die beste Entscheidung war eigentlich für mich meine Ehe mit meiner Frau und dann die daraus folgenden Kinder.
Hanna, für dich die beste Entscheidung?
Für mich war die beste Entscheidung, in den Geigenbau einzusteigen, ja. Damit habe ich so meinen Traum gefunden. Es fühlt sich jetzt nicht wie Arbeit an, sondern eigentlich eher wie so ein Hobby.
Gibt es denn auf der anderen Seite irgendwelche großen Herausforderungen? Auch das kann jetzt mit dem Beruf zu tun haben. Ich weiß nicht, wie der Geigenbau sich so in den letzten 30, 40 Jahren entwickelt hat, ob es da mal irgendwelche harten Zeiten auch gab. Günther, gab es irgendwelche Herausforderungen?
Ja, das gab schon. Jetzt zum Beispiel auch mit Corona war zum Beispiel auch so die zwei schwierige Jahre, wo man nicht wusste, wie es da weitergeht. Die Leute sind dann rausgegangen, haben natürlich auch zurückgehalten mit ihren Ausgaben, weil sie nicht wussten, wie es weitergeht. Und da waren schon auch Höhen und Tiefen in den Jahren dabei. Also das hat es aber auch immer sonst schon gegeben. Also das ist so, dass übers Jahr gesehen ist es immer kontinuierlich eigentlich ganz gut und immer vor irgendwie auch aufwärts gegangen. Aber es gibt schon auch da Schwankungen, dass mal der Sommer oder der Herbst vielleicht weniger gut war, aber dafür ist dann wieder der Frühling recht gut gewesen. Also das ist nicht so, wie wenn man jetzt halt hier auf die Arbeit geht und monatlich sein Geld vom Chef irgendwie bekommt. Man muss da schon auch was tun. Das heißt, auf Messen, man muss Werbung machen, man muss immer parat sein. Also wenn Kunden kommen und sagen, ja, die fahren jetzt am Sonntag in Urlaub, die würden gern vorher am Sonntag vorbeikommen, dann kann ich nicht sagen, nee, ich bin da im Wochenende, sondern dann stehe ich da und dann mache ich das. Mhm. Und das muss man, wenn man Selbstständigkeit, das ist nicht nur Vorteil, aber es hat also mehr Vorteile als Nachteile, meine ich. Aber man muss natürlich da auch immer dranbleiben. Und meine Herausforderung ist auch noch die, auch das Geschäft dann irgendwann mal zu übergeben und rechtzeitig zu übergeben, weil man darf das nicht zu lange da meinen, man muss alle Fäden ziehen. Und das ist auch noch Herausforderung, weil ich mache es einfach gerne. Ich liebe den Beruf, ist viel Herz dabei. Und das ist auch noch eine Herausforderung, die ich dann bewältigen muss.
Aber ihr habt das irgendwie schon ein bisschen besprochen. Das klang vorhin so ein bisschen durch. Da war so eine Jahreszahl im Raum.
Ja, ja, also ich mache es jetzt schon lockerer. Also das heißt, früher habe ich 60-Stunden-Woche gehabt. Na, jetzt halt bewege ich mich schon unterhalb von 40, weil ich weiß, dann ist halt die Hanna auch da und so weiter. Also ich muss nicht immer parat sein und das ist halt das Schöne, dass wenn ich einmal so weit bin, dass ich sage, ich will und ich kann, aber ich muss nicht früh um 7 da sein. Das ist dann das Tolle.
Wir haben jetzt noch eine Frage, die wir auch ja allen stellen, die Handwerker sind, Handwerksunternehmer sind. Und Hanna, diesmal frage ich dich zuerst. Was bedeutet für dich Handwerk, Hanna?
Also für mich ist Handwerk, dass ich mit einer Handvoll Werkzeugen und einem Stück Holz so ein tolles Instrument erschaffen kann und damit dann andere Menschen erfreuen kann.
Und Günther, was ist für dich Handwerk?
Dass das nichts Theoretisches ist, dass ich nur irgendwie hier am Computer irgendwas schaffe, sondern ich schaffe was Reales. Das heißt, wie die Hanna gerade selbst schon gesagt hat, das aus für manche ein Stück Brett, ein Brett und Werkzeugen und mit dem Können, dass man sich aneignet, was zu schaffen, was die anderen brauchen können und die Praxis und nicht nur theoretisch das Ganze abläuft.
Mhm. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch 4 kurze Begriffe, mit der Bitte auch ganz kurz und kompakt darauf zu antworten. Es kann immer hin und her gehen, aber ich fange einfach mal an. Was ist Heimat für euch? Hanna, was ist Heimat für dich?
Ja, ich bin letztes Jahr nach Buchenwald gezogen, wegen der Arbeit. Und ja.
Wo warst du davor?
Davor habe ich in Nürnberg gewohnt.
Ah, okay.
Ja, und es war dann ein bisschen nervig, immer jeden Tag hin und her zu fahren. Deswegen bin ich dann hierher gezogen, ja.
Also ist Bubenreuth deine neue Heimat?
Ja.
Wobei ich sagen muss, wir sind ja, also ich wohne ja nicht hier in Bubenreuth. Ich bin zwar mehr in Bubenreuth, aber wohne durch eigentlich in Hetzles. Das ist hier 10 Kilometer entfernt, ein bisschen mehr in die fränkische Schweiz.
Okay.
Und da haben wir uns was Eigenes geschaffen. Ich war auch aus Erlangen kommend und die Bauplatzpreise haben uns da rausgetrieben. Aber das ist eigentlich schon Heimat natürlich immer, wo man sich wohlfühlt.
Mhm.
Aber da habe ich zwei Heimate. Fühle mich auch in der Werkstatt wohl.
Das ist doch schön.
Das ist herrlich. Ja,
genau. Aber Arbeit ist Hobby und gleichzeitig auch Heimat. Das ist so die beste Kombination. Ich stelle euch die zweite Frage, beziehungsweise den zweiten Begriff. Und auch da, nehmt ruhig den ersten Gedanken, der euch da in den Kopf kommt. Habt ihr irgendein Vorbild, Günther?
Ehrlich gesagt, so Vorbild jetzt wüsste ich jetzt nicht. Das Einzige, wo man sagen kann, Vorbild ist, dass man einfach aus dem Leben, dass man aufrichtig ist und früh in den Spiegel schauen kann. Aber so jetzt direkt eine Person, ich richte mich natürlich viel mit den berühmten Geigenbauern auseinander und da sind schon Vorbilder da, wo ich mal so ein Instrument so bauen möchte, aber jetzt nicht so, jetzt, wo ich sage, ich muss jetzt da danach streben. Also das ist nicht unbedingt.
Hanna, hast du ein Vorbild?
Also mein persönliches Vorbild beruflich ist mein Papa, weil ich unglaublich stolz auf ihn bin, was er geschaffen hat und quasi aus dem Nichts aufgezogen hat.
Sehr schön.
Die nächste Frage geht ein bisschen auch schon so in die Richtung. Was ist Glück für euch?
Glück ist für mich meine Familie und meine Freunde.
Für mich Gesundheit, Familie natürlich, Gesundheit. Das ist eigentlich, wenn man das hat, kann man alles erreichen.
Letzter Begriff und Günther, du hast das gerade eben bei der vorherigen Frage auch schon so mit angeschnitten. Gibt es irgendein Motto, eine Motivation, nach der ihr lebt oder arbeitet?
Ja, schon. Das immer, dass man wirklich das, was man tut, gerne macht. Sonst kommt nicht das dabei raus, was man sollte und man immer 100% gibt für das, was man tut.
Ich sehe das eigentlich ähnlich. Also ich bin auch der Meinung, dass man immer 100% geben sollte, was man tut.
Euch vielen, vielen Dank. Und ich habe das Gefühl, dass ihr ja mit einer solchen Leidenschaft arbeitet, dass euch das 100% geben ja nicht wirklich so richtig dann schwer fällt, sondern dass ihr das immer gerne macht. Viel Glück für euch, für die Zukunft. Danke für das Gespräch.
Vielen lieben Dank euch.
Wir bedanken uns auch sehr und euch auch alles Gute.
Vielen Dank.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.